Ich wünsche einen frohen ersten Advent. Der Predigttext steht in Sacharja 9 und ich lese die Verse 9 bis 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Der Predigttext ist wunderschön. Und viele sind hier mit der Erwartung, dass wir die ersten Worte aus Vers 9 heute auch noch gesungen hören, aus dem EG, das Lied Nummer 13. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem, Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Friedrich Händel und Friedrich Heinrich Ranke haben uns einen ganz wunderbaren Dienst mit dem Lied getan. Es ist einfach schön und es gehört zu meinen Lieblingsliedern in der Advents- und Weihnachtszeit und über kaum einen Ohrwurm freue ich mich so wie über diesen hier. Und ich genieße das, wenn ich nach Hause komme oder aus der Kirche rausgehe und den Ohrwurm noch da habe und er mich begleitet. Die Worte in Sacharja, die verheißen den Messias. Und er reitet als Friedefürst auf einem Esel nach Jerusalem ein. Wir haben es eben auch in der Lesung aus Matthäus 21 gehört. Der Messias im Alten Testament wird in den sogenannten messianischen Verheißungen angekündigt. Sie beschreiben, wie er sein wird und wir hören sie jedes Jahr in der Adventszeit und erkennen in ihnen Jesus. Der Messias, er wurde gesalbt. Der König wurde gesalbt und Christus heißt der Gesalbte. Der verheißene Messias ist der Friedefürst und er ist König über Israel, aber er fordert auch die ganze Welt als sein Reich. In den messianischen Verheißungen wird uns Jesus beschrieben im Alten Testament, ohne dass sein Name genannt wird. Dass der Messias Jesus heißt, das erfahren wir erst im Neuen Testament. Tochter Zion, das Lied, macht es leicht, sich in die Sehnsucht nach dem Friedefürst einzuklinken, denn auch wir warten noch auf die vollendete Herrschaft des Friedefürstens und weltweiten Frieden. Mit den Worten aus Sacharja 9, Frieden von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an der Enden der Erde. Und wie die Sehnsucht danach groß ist, so beten wir dann auch immer wieder im Gottesdienst in den Fürbitten für Frieden. Wir wünschen uns auch Frieden in unserer Stadt und natürlich hier vor Ort. Ich möchte jetzt einmal mit dir schauen, was für ein Bild vom König uns das Alte Testament bietet. Wir machen also jetzt ein wenig biblische Geschichte, um zu verstehen, was es für Königsbilder gab. Es gab in Israel eine ganze Zeit ohne König. Wenn du dich erinnerst, war das relativ lange, dass man in Israel kein Amt für den König hatte. Der erste Anführer Israels war Mose, aber Mose war kein König. Der zweite Anführer Israels war Josua, aber auch Josua war kein König. Beide hatten keine Dynastie gegründet und auch keine königlichen Steuern erhoben. Ihre Aufgaben waren es, das Volk ins gelobte Land zu führen. Und nachdem Josua starb, kam erstmal eine ganz wilde Zeit auf. Das Volk lebte im gelobten Land, Stamm an Stamm, aber es gab immer wieder Feinde, gegen die man sich zur Wehr setzen musste. Und es gab auch innere Probleme im Volk. Man wendete sich immer wieder von Gott ab und anderen Göttern zu. Und wenn die Not am schlimmsten wurde, dann traten charismatische Führer auf. Sie sorgten für Recht und Ordnung, führten zur Umkehr zum wahren Gott und kämpften gegen die Feinde und retteten Israel. Und diese Personen nannte man Richter, weil sie eben auch Recht sprachen. Nur waren diese Männer und Frauen direkt von Gott in der Not berufen und das Volk selber hatte damit nur bedingt was zu tun. Eine ganze Zeit lang hat das Volk keinen König, aber dann gab es auch mal schlechte Richter, die korrupt waren und so gab es dann Ärger im Volk. Eines Tages dann wünschte sich das Volk einen König. Es wollte der Korruption ein Ende bereiten und auch der ganzen Ungerechtigkeit im Land. Soweit, so gut. Diesen Wunsch haben sie dann dem Propheten Samuel vorgetragen und der war ganz und gar nicht erfreut darüber. Denn der Wunsch war nicht einfach nur, einen König zu haben und die Korruption zu beenden, sondern der Wunsch war, einen König zu haben wie die Heiden. Denn die anderen Völker hatten ja auch einen König und so wollten nun Israel sein wie die Heiden. Ein starker König mit starker Armee, mit starker Hand, das war der Wunsch. Wie die Heiden. Und zur Entschuldigung des Volkes müsste man sagen, dieser Wunsch war ja aus der Not geboren. Nichtsdestotrotz war Samuel tief getroffen und Gott sprach dann zu ihm, sie haben nicht dich abgelehnt, sondern mich. Denn sie wollen mich nicht mehr als König haben und lieber einen anderen. Samuel warnte das Volk und gab zu bedenken, dass ein König mehr fordern wird, als sie bis jetzt meinten, verkraften zu können. Er wird hohe Steuern erheben. Er wird die Töchter an seinen Hof holen und die jungen und starken Männer in seine Armee. Dem Volk machte diese Warnung aber keine Angst. Ganz im Gegenteil. Ein König mit Streitwagen, mit tapferen Soldaten, einer, der so reich war, dass man ihn nicht mehr bestechen konnte, ein Prestigekönig, das war, was das Volk wollte. Das Volk blieb bei seinem Wunsch und forderte einen König. Das Vorzeichen für diesen König war also schlecht. Und der erste König Israels ist Saul gewesen. Seine Geschichte ist tragisch. Ein schöner, großer, starker, mutiger und intelligenter Mann wird zum König eines Volkes, das ihn unbedingt zum König haben will. Er ist der im Namen Gottes zum König Gesalbte und hat alles, was er braucht, auf seiner Seite. Das Volk, er hat Gott, denn Samuel hat ihn im Gottes Namen gesalbt und er hat viele Talente und so weiter. Saul ist zum König gesalbt worden, um von den Feinden aus dem Umland zu erretten, ganz besonders natürlich den Philistern. Aber, und das ist seine tragische Geschichte, er kann sich selber nicht retten vor dem, was ihm in Innern zerreißt. Und das ist der Wunsch, vor Menschen Ansehen zu genießen. Blöderweise gibt es jemanden an seinem Hof, der ungeheuer erfolgreich und beliebt ist. David, der Hirtenjunge, der auch später König wird. Saul fühlt sich davon, dass David so beliebt ist, herausgefordert. Sein Wunsch nach Ansehen gebiert Eifersucht und Neid. Und er fühlt sich ständig von David provoziert und ihn stört irgendwann seine bloße Gegenwart. Und Sauls größtes Verlangen ist es eben, Ansehen zu genießen. Und das wirkt sich auf seinen Glauben aus. Sein Vertrauen zu Gott wird immer schwächer, bis das Stadtvertrauen in Gott nur noch Angst übrig bleibt. Wenn man die Geschichte von Saul liest, dann bekommt man Mitleid mit ihm. Er ist ja nicht einfach nur böse oder nur brutal und oft bereut er, wenn er etwas Falsches getan hat und er setzt sich für sein Volk ein und er kämpft mutig. Nur ist seine Reue nie hundertprozentig und seine Erfolge freuen ihn nur wenig, weil der andere, nämlich David, noch mehr Siege einfährt als er. Eigentlich hat Saul alles, was er braucht. Ja, er hat sogar noch mehr. Aber seine Geschichte hat kein gutes Ende gefunden. Saul, der erste König Israels, ist das Gegenteil von Jesus. Nicht in dem Sinne, dass Jesus der Gottessohn ist und Saul etwa ein Gottesfeind. Nein, nur dass Saul die Versuchungen, die Jesus gemeistert hat, ihnen erlegen ist. Saul hat keinen Frieden gefunden. Er hat seine Feinde, die Philister, in vielen Schlachten geschlagen, aber er konnte sie nie endgültig besiegen und auch keinen Frieden mit ihnen schließen. Und er fand im Innern keine Ruhe. Saul musste sein Leben lang Krieg führen und kämpfen, und er starb, wie er lebte, im Krieg. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So sagt es Jesus in der Bergpredigt, in seinen Seligpreisungen. Es gibt eine schöne Frage, die kommt aus dem Judentum und wurde von Rabbinern oft gestellt. Welcher Dieb ist schlimmer? Der, der nachts einbricht, oder der, der tagsüber einbricht? Welcher Dieb ist schlimmer? Der, der nachts einbricht, oder der tagsüber einbricht? Der nachts einbricht, denn der Dieb, der tagsüber einbricht, der fürchtet sich weder vor Gott noch vor den Menschen. Aber der nachts einbricht, der fürchtet die Menschen mehr als Gott. Nun, hierbei geht es natürlich um Lebensprinzipien, nicht um unser subjektives Gefühl von Sicherheit. Es geht um die Ausrichtung des Herzens. Saul wollte von großen Menschenmengen angehimmelt werden und um jeden Preis vermeiden, vor dem Volk schlecht darzustellen. Auch das ist eine Form von Menschenfurcht. Saul hat die Menschen mehr gefürchtet und ihre Anerkennung mehr geliebt als Gott. Da er König war, hat er damit ungleich mehr Schuld auf sich geladen als jeder andere, denn er war ja das Vorbild fürs Volk. Saul war kein König, wie ihn sich Gott gewünscht hatte, denn Saul war besessen vom Königtum. Er war besessen davon, König zu sein, der Erste zu sein, Ansehen zu genießen und Einfluss zu haben. Und das war ihm das Wichtigste. Davon war er abhängig. Das hat ihm dann die Glücksgefühle bereitet oder ihn zu Tode betrübt. Und Saul hatte alles Mögliche, nur leider wenig Freude an Gott und keinen Frieden. Auch Jesus wurde von vielen angehimmelt. Wir haben eben in der Lesung davon gehört, beim Einzug nach Jerusalem. Erst wurde ihm zugejubelt und die Leute waren begeistert. Und mit seiner Festnahme hat sich das Blatt gewendet. Er wurde dem Volk vorgeführt und das Volk hat ihn verflucht und man hat seinen Tod gefordert. Innerer Frieden, wie soll das gehen, wenn man äußeren Angriffen ausgesetzt ist? Wie soll man seine linke Wange hinhalten, wenn jemand einen auf die rechte geschlagen hat? Zumindest ist es das, was der Friedefürst, was Jesus von uns fordert. Und auch hierfür vielleicht noch eine Frage: Wer ist schlimmer? Der provoziert oder der sich provozieren lässt? Wer ist schlimmer, der provoziert oder der sich provozieren lässt? Der provoziert, hat einen schlechten Tag. Der sich provozieren lässt, hat ein schlechtes Leben. Die Adventszeit ist eine Zeit des Fastens und der Buße, also der Umkehr zu Gott. Man versucht immer wieder bewusst die Nähe Gottes zu suchen. Falls du also jemand bist, der sich provozieren lässt, dann ist diese Zeit für dich da, um dich an Jesus, den Friedefürsten, zu wenden. Dann sprich zu ihm und sag ihm, was und wer dich provoziert, warum dich das ärgert, und kehr dein Herz wieder zu ihm und bitte um ihn um Vergebung. Jesus gibt das, was man braucht, um inneren Frieden zu haben. Und das ist Freude. Für deinen inneren Frieden brauchst du eine gesunde Beziehung zu Gott. Du brauchst Freude, die von Gott kommt. Darum ist es wichtig, dass du dich immer wieder im Glauben nach dem Guten ausstreckst, dass du dich mit Gutem und Lebensbejahendem umgibst und dass du selber Gutes tust. Paulus hat es in dem Philipperbrief so zusammengefasst: Aus Kapitel 4 lese ich die Verse 4 bis 6. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. All das, was gut ist, all das, was eine schöne und gesunde und lebendige Beziehung zu Jesus ist, das soll dich im geistlichen Leben anleiten. Danach sollst du dich ausstrecken. Sauls Geschichte ist traurig. Sie soll dich abschrecken, damit du auf den richtigen Weg gehst. Denn Glauben ist schön und die Freude, die von Gott kommt, kann dir niemand nehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.